Deutschlandfunk. Der Vormittag.
Und um gleich 11.35 Uhr kommen wir zu den Themen aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher, auch mit Schwerpunkt bei der Corona-Epidemie. Unter anderem geht es darum, wie Abzocker und Betrüger die Lage ausnutzen, um andere Menschen auszunehmen. Ja, etwas anderes, als wir gerade noch gehört haben, der Appell an Solidarität, Georg Ehring. Im Nachbarstudio. Worum geht es außerdem noch?
Ja, wir haben auch noch ein weiteres Corona-Thema, was mit Solidarität zu tun hat. Überall in Deutschland werden Masken genäht, um Mund und Nase zu schützen. Darüber berichten wir. Außerdem haben wir 20 Jahre erneuerbare Energiengesetz. Es trat am 1. April 2000 in Kraft, sowie einen Beitrag aus den USA. Dort werden Bisons geschlachtet, weil sie sich sehr stark vermehren. Mit dem Frühjahr beginnt auch die Gartensaison und die machen wir im Verbrauchertipp zum Thema. Es geht dann um Gartenerde ohne Torf. Mundschutz, Beatmungsgeräte oder auch Toilettenpapier. In der Corona-Epidemie werden plötzlich wieder Dinge knapp. Nicht alles gibt es im Überfluss. Natürlich nutzen das manche Anbieter aus, um extra große Gewinne zu machen. Und schlimmer noch, Betrüger tun nur so, als ob sie ein gutes Angebot hätten. Doch die Ware kommt nie an. Die Betrugsmaschen ähneln denen, die auch in anderen Zeiten verwendet werden. Doch sie haben ein neues Thema. Die Verbraucherzentralen raten zur Vorsicht und Michael Erhard berichtet.
10 Atemschutzmasken für fast 1.000 Euro oder ein halber Liter Desinfektionsmittel für 200 Euro. Betrüger nutzen die Situation für zwielichtige, mindestens aber moralisch zweifelhafte Geschäfte vieler Art.
Der Klassiker sind halt stark überteuerte Produkte, also gerade aus dem Hygienebereich, also wie Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken. Also ich denke mal, solche Angebote in Anführungszeichen ist bisher an keinem Verbraucher vorbeigegangen. Darüber hinaus haben wir aber auch das Problem, dass auch gerade Hygieneartikel über Fake-Shops angeboten werden.
Sagt Carola Elbrecht vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Bei solchen falschen Internetshops kann es im Nachhinein schwierig bis unmöglich sein, an die Betrüger und damit an sein Geld wieder heranzukommen. Denn solche Angebotsseiten schalten Kriminelle oft nur für kurze Zeit online, kassieren das Geld von Verbrauchern und schalten die Seiten dann wieder ab. An anderer Stelle und unter anderem Namen eröffnen sie dann die nächsten Fake-Shops mit der gleichen Masche.
Die Verbraucher kaufen aus der Not heraus, weil es eben nirgendwo mehr Atemschutzmasken gibt, landen auf irgendwelchen dubiosen Internetseiten, bestellen da zum vielleicht auch teilweise überteuerten Preisen die Produkte, leisten Vorkasse und erhalten dann die Ware nicht. Solche Beschwerden treffen jetzt auch nach und nach beim VZBV und in den Verbraucherzentralen ein.
Deswegen raten Elbrecht und ihre Kollegen, vor allem bei Angeboten mit Vorkasse in diesen Tagen vorsichtig zu sein. Zusätzlich gilt der Rat nach wie vor, sich durch Internetsuchmaschinen Informationen über die Shops einzuholen. So kann man oft schon die Spreu vom Weizen trennen. Neben Falschangeboten, bei denen man vergeblich auf die ersehnten Produkte wartet, kursieren gerade auch viele vermeintlich wundersame Gesundheitsangebote und Versprechen. So gibt es beispielsweise E-Mails, die natürliche Produkte für einen perfekten Blutdruck in wenigen Stunden versprechen und verkaufen wollen. Auch an die Haustür können Betrüger klopfen, die angebliche Corona-Tests machen wollen und dafür Geld verlangen. Die Polizei weist darauf hin, dass solche Tests nicht unangemeldet durchgeführt werden. Im Zweifel wollen Kriminelle auf diese Art vor allem testen und ausspähen, wie die Situation bei den Betreffenden zu Hause aussieht, ob es also beispielsweise etwas zu stehlen gibt. Im Internet und im E-Mail-Verkehr sind auch Phishing-Mails unterwegs. Die sehen so aus, als kämen sie von der Bank. In ihnen wird meist aufgefordert, einen Anhang zu öffnen oder auf einer angegebenen Webseite seine Zugangsdaten zu ändern und damit preiszugeben.
Tatsächlich ist es so, dass die Internetkriminellen da sehr schnell sind und das Coronavirus genutzt haben, um Phishing-Mails sozusagen umzuwidmen auf dieses Thema. Und da müssen wir einfach ganz stark vorwarnen. Also auf keine unbekannten Mails, Links klicken, keine unbekannten Anhänge öffnen. Und wenn man irgendwo im Zweifel ist, dann am besten die Bank kontaktieren.
Sagt Tanja Beller vom Bundesverband Deutscher Banken. Denn Kreditinstitute wie Banken und Sparkassen fordern niemals per Mail auf, sensible Daten anzugeben oder etwaige Zugangsdaten zu ändern. Auch nicht per SMS oder telefonisch. Die Verbraucherzentralen rufen gegen Abzocke und Betrugsversuche dazu auf, solche Fälle zu melden, um andere Verbraucher besser warnen zu können. Schließlich kann es auch zu Problemen kommen, wenn Verbraucher Reisen oder gebuchte Veranstaltungen stornieren möchten, die wegen der Corona-Krise ausfallen. Hier und in anderen Themenfeldern bieten Verbraucherzentralen nach wie vor online oder telefonische Beratungen an.
Betrüger versuchen im Schatten von Corona Geld zu machen. Das war ein Beitrag von Mischa Erhardt. Österreich verlangt ihn von allen, die einkaufen gehen. Die Stadt Jena schreibt ihn vor und auch andernorts sieht man immer mehr Menschen mit Mundschutz. Andere nicht zu infizieren, wenn man selbst das Virus in sich trägt, dazu kann der Mundschutz offenbar einen Beitrag leisten. Bloß es gibt sie im Geschäft kaum zu kaufen und die meisten Läden sind derzeit sowieso geschlossen. Die Alternative ist manchmal die eigene Nähmaschine, Pia Behme berichtet.
Dagmar Albach schafft 5 bis 8 Mundschutzmasken in einer Stunde. Die 76-Jährige näht noch auf einer Nähmaschine, die sie zur Verlobung von ihrer Tante geschenkt bekommen hat.
Die habe ich immer noch, die tut's auch noch.
Albach näht die Masken für das Krankenhaus St. Elisabeth im Kölner Stadtteil Hohenlind. Sie hat dort selbst über 30 Jahre als Krankenpflegerin gearbeitet und ist mit dem Haus noch immer eng verbunden. Mit 76 Jahren gehört sie zur Corona-Risikogruppe. Als ehemalige Kolleginnen sie vor kurzem fragten, ob sie in dieser Zeit denn Hilfe brauche, drehte sie den Spieß einfach um.
Gesagt, was kann ich machen? Ich würde auch Patienten betreuen, aber keine, die infiziert sind sozusagen. Oder ich kann auch nähen oder irgendwas machen, einfach was tun.
Seitdem unterstützt die Seniorin die Näherei des Krankenhauses Köln-Hohenlind. Hier werden eigentlich Bettbezüge für die Babystation genäht und Dienstkleidung repariert. Da Mund-Nasen-Schutzmasken aber zurzeit weltweit knapp sind, werden sie jetzt vorsorglich auch in der Krankenhausnäherei hergestellt. Aber Vorsicht, dabei handelt es sich nicht um medizinische Masken. Selbstgenähte Masken sind lediglich ein Mund-Nasen-Schutz, der keinen Eigenschutz vor Infektionen bietet, betont Caroline Tissen. Sie ist Sprecherin des St. Elisabeth-Krankenhauses.
Also er schützt den Träger selber nicht, aber er reduziert die Verbreitung von Tröpfchen. Also er schützt sozusagen das Gegenüber vor möglichen Infektionen. Und wichtig ist natürlich, dass dieser Mund-Nasen-Schutz jetzt keinen Schutz gegen Covid-19 bietet. Da braucht man ja nochmal ganz andere Spezialmasken mit einem Filter.
Im Krankenhaus in Hohenlind werden die selbstgenähten Masken unter anderem auf Stationen getragen, auf denen unter normalen Bedingungen kein Mundschutz verwendet werden würde. Die hauseigene Näherei bekommt viel Unterstützung von Freiwilligen. Für die packen die Näherinnen kleine Pakete mit Stoffen, die dann abgeholt werden können, sagt Caroline Tissen.
Sodass die Näherinnen dann zu Hause das nur noch zusammensetzen oder zusammennähen mussten, um dann eben auch den richtigen Stoff zu haben, der dann geeignet ist für diese Mund-Nasen-Schutzmasken.
Der richtige Stoff ist in diesem Fall Baumwolle und ein Mikrofaserstoff, der auch für OP-Kleidung verwendet wird. Strapazierfähig und bei 90 Grad waschbar, damit der Mund-Nasen-Schutz wiederverwendet werden kann. Auch Dagmar Albach bekommt den Stoff aus der Krankenhausnäherei. Sie reißt die Baumwolle zunächst in Rechtecke.
Dann gibt es als Einlage richtige Mullwindeln. Da bin ich jetzt gerade dabei, hier eine zu bügeln. Dann wird die auch in diese Rechtecke geschnitten, dass die sozusagen die Feuchtigkeit erstmal ein bisschen aufsaugt.
Als erfahrene Näherin, die schon früher mit Freundinnen eigene Kleider für Tanzbälle genäht hat, braucht Dagmar Albach keine Anleitung, sondern nur einen Mund-Nasen-Schutz als Vorlage. Wer nicht so erfahren ist, kann zum Beispiel auf eine Nähanleitung der Stadt Essen zurückgreifen. Die Anleitung wurde von der analytischen Taskforce der Feuerwehr in Essen erstellt und von der Prüfgesellschaft DEKRA begutachtet, sagt Silke Lenz, Pressesprecherin der Stadt Essen.
Und wir sind da wirklich auf große Zustimmung gestoßen, denn sehr, sehr viele haben die Nähanleitung dann geteilt, haben die Nähanleitung auch auf ihren Internetseiten zur Verfügung gestellt. Und wir haben die Anleitung auch in unterschiedliche Sprachen übersetzt und stellen eben fest, dass dieser Behelfsmund-Nasenschutz mittlerweile auch in Portugal, in Indonesien und in Sri Lanka verwendet wird.
Während die Nähanleitung von Essen in die Welt geht, sind sich Gesundheitsexperten uneinig darüber, wie sinnvoll das Tragen eines solchen Mund-Nasenschutzes für Privatpersonen überhaupt ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät davon ab, wenn man nicht selbst erkrankt ist und warnt vor einem falschen Sicherheitsgefühl. Auch mit Mundschutz sollte man sich weiter regelmäßig die Hände waschen und Abstand halten. Der Virologe Christian Drosten spricht sich allerdings mittlerweile für das Tragen eines Mundschutzes aus, da so Tröpfchen vom Niesen, Husten und Sprechen abgefangen werden würden. Genäht wird zurzeit jedenfalls fleißig. Während große Textilfirmen ihre Produktion auf Schutzkleidung umstellen, ziehen auch kleinere Nähereien mit. Auch um in der angespannten wirtschaftlichen Lage Einkommen zu generieren. Dagmar Albach geht es aber um etwas anderes.
Was ich ganz wichtig finde, ist, dass der Staat nicht irgendjemand ist, der nur gibt und tun muss, sondern dass ich selber auch Staat bin. Und so kann man selber ein bisschen die Welt retten, dass man selber aktiv wird und nicht sich auf alles verlässt und sagt, lass mal kommen.
Dagmar Albach war das zum Schluss des Beitrags von Pia Behme. Mehr als die Hälfte des bei uns verbrauchten Stroms kam im ersten Quartal 2020 aus Windrädern, Solaranlagen und Biomassekraftwerken. Diese Erfolgsmeldung ging heute Morgen über die Agenturen auf den Tag genau 20 Jahre nach Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. In der Tat, vor allem in der Anfangszeit wurde nirgendwo so viel in die Erneuerbaren investiert wie in Deutschland. Doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten, eine Bilanz von Barbara Schmidt-Matern.
Wir sind hier und stellen klar, die Zukunft ist erneuerbar.
10, 16, auch 20 Jahre nach der Geburtsstunde des EEG treibt die Energiepolitik immer noch viele Menschen in Deutschland auf die Straße. Und auch im Bundestag gilt das Erneuerbare Energiengesetz bis heute als Großbaustelle.
Die Grünen können so viel Wind machen, wie sie wollen. Sie bewegen damit keine einzige Windmühle.
Das, was Sie hier entscheiden, ist keine Brücke, sondern Sie entscheiden hier, eine Mauer aufzurichten gegen die, die erneuerbaren Energien fahren.
So stritten die Grüne Bärbel Höhn und der CDU-Parlamentarier Michael Fuchs zum 10. Jahrestag um das EEG. Einer aber freut sich jetzt über den 20. Geburtstag.
Der Ausstieg aus der Atomenergie und der Einstieg in die Erneuerbaren, das war das zentrale Projekt der Regierung von Grünen und SPD,
sagt Jürgen Trittin, damals der erste grüne Bundesumweltminister und einer der Pioniere der Energiewende. Die Idee, Windräder und Solaranlagen zu fördern durch eine feste Vergütung und eine Abnahmepflicht für den Strom, war das Herzstück des EEG. Aber es gab auch von Anfang an Kritik.
Es war vor allen Dingen deshalb umstritten, weil man ja nicht über den Staatshaushalt oder über Steuern das finanziert, sondern direkt über den Strompreis. Sprich, alle Stromkunden haben ja einen entsprechenden Aufschlag bezahlt.
Erklärt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die Kosten sind seit jeher die Achillesferse des EEG. Obwohl der grüne Strom längst marktreif ist, zahlen Unternehmen und Verbraucherinnen heute fast ein Viertel ihres Strompreises für die EEG-Umlage.
Man hat dann 2009 die Berechnungsgrundlagen geändert. Dadurch ging nochmal ein sehr großer Sprung nach oben beim Strompreis. Und so hat man immer eher den Eindruck, Strom oder erneuerbare Energien sei ein Luxusgut, weil eben der Strompreis steigt. Aber das Gegenteil ist richtig. Erneuerbare Energien werden immer billiger, nur sieht man es nicht am Strompreis.
Trotzdem eine Danksagung an Jürgen Trittin. Das lehnt Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein von der CSU ab.
Also das glaube ich jetzt weniger, dass ich ihn dazu gratulieren werde. Und er hat sich bei seiner Geschichte, dass das eine Kugel Eis kostet, auch dramatisch verschätzt.
Ein durchschnittlicher Haushalt werde pro Monat nicht mehr als eine Kugel Eis für die EEG-Umlage zahlen, hatte Jürgen Trittin im Jahre 2004 vorgerechnet. Mittlerweile handelt es sich jedoch um eine riesige Eiswaffel. Trittin sieht die Verantwortung dafür bei seinen Nachfolgern.
Dass es 20 Kugeln waren, das ist einer Politik von drei großen Koalitionen und 4 Jahren Schwarz-Gelb zu verdanken.
CSU-Politiker Georg Nüßlein will aber trotz anhaltend hoher Kosten die Bürgerinnen und Bürger nicht aus der Verantwortung nehmen.
Irgendjemand muss das bezahlen. Wenn Sie es für die Privathaushalte streichen, dann legen Sie es am Schluss auf die Gewerblichen um. Und allmählich wird es für energieintensive Branchen ziemlich schwer, den Standort zu sichern. Und das hat nichts mit Corona zu tun.
Jürgen Trittin hält dagegen, dass bestimmte Branchen mit hohem Energieverbrauch immer noch von der Umlage befreit sind. Aus seiner Sicht ein Unding.
Weil man zum Beispiel Schlachthöfe, die Scheinselbstständige beschäftigen, mal eben von der Stromumlage befreit hat, dass private Haushalte und Selbstständige sehr viel bezahlen müssen, während diese Unternehmen, die zu Unrecht privilegiert worden sind, lächerliche Stromrechnungen haben.
In diesem Quartal tragen die Erneuerbaren fast 50% zum deutschen Strommix bei. Das hat die Denkfabrik Agora Energiewende berechnet. Trotz dieses Rekordwertes herrscht in der Branche allerdings schlechte Stimmung. Der Netz- und der Speicherausbau stocken und vor allem beim Ausbau der Windkraft herrscht Flaute.
Deshalb hat mich auch ein Brandbrief der norddeutschen Ministerpräsidenten erreicht.
Daraufhin kündigte die Kanzlerin kurz vor Weihnachten an:
Wir haben uns verabredet, dass wir bis März die gesamten Fragen, Genehmigungen, festgestellte Gebiete, Abstandsregelungen miteinander diskutieren wollen, um dann schneller wieder Genehmigungen zu bekommen und damit auch die Ausschreibung zu verbessern.
Im Dezember ahnte Angela Merkel allerdings noch nichts vom Ausbruch der Corona-Pandemie. Statt Glückwünschen zum 20. Jahrestag des EEG warnen Unternehmen und Experten deshalb jetzt, die Energiewende in der aufziehenden Wirtschaftskrise nicht zu vernachlässigen.
20 Jahre erneuerbare Energiengesetz, das war eine Bilanz von Barbara Schmidt-Matern. Wir kommen zu einer Erfolgsgeschichte ganz anderer Art. In Nordamerika hatten die weißen Siedler den Bison fast ausgerottet. Doch die Tiere vermehren sich wieder, und zwar so stark, dass die zuständigen Behörden immer wieder welche schlachten lassen. Sehr zur Empörung von Tierschützern. Doch die Prärie wird heute überwiegend zur Rinderzucht gebraucht und nicht als Biotop für ihre ursprünglichen Bewohner. Arthur Landwehr dazu.
Am Schluss waren es noch genau 25 von über 60 Millionen Bisons, die europäische Siedler und Abenteurer im Westen der USA einfach abschossen. Lebensgrundlage der Ureinwohner in den Prärien.
When buffalo were wiped out and Indian tribes were put on reservations, it opened up vast tracts of land to cattle operators.
Als die Büffel ausgerottet und die Indianerstämme in die Reservate gesperrt waren, öffnete das riesige Ländereien für die Rinderzüchter. Jason Baldes vom Stamm der Shoshonen, der im Bison-Schutzprogramm arbeitet und darüber in einem Fernsehinterview berichtet. Aus den 25 Bisons dort, wo heute der Yellowstone-Nationalpark ist, wurden 5000. Die einzigen verbliebenen reinrassigen Tiere, andere im Land, sind meist Kreuzungen mit Rindern. Es wären viel, viel mehr, wenn nicht jedes Jahr einige hundert geschlachtet würden, so wie jetzt wieder einmal, unter großer Kritik von Tierschützern.
We've been so successful that we have to deal with animals that want to go beyond the area that we have a responsibility to manage.
Wir waren so erfolgreich, dass die Tiere jetzt unser Gebiet verlassen wollen, sagt Rick Wallen, Chefbiologe für Bisons im Yellowstone, in einer Dokumentation des Parks. Heißt, dorthin, wo die Rinder grasen. Dass sie denen Gras wegfressen, wäre zu verschmerzen, aber sie können auch eine Büffelkrankheit übertragen. Deshalb tun die Rancher alles dafür, dass keine Bisons auf ihr Land kommen.
So until we solve the problem, we're kind of limited to shipping animals to slaughter or developing hunting programs.
Bis das Problem gelöst ist, haben wir keine andere Wahl, als sie ins Schlachthaus zu bringen oder Jagden zu organisieren. Fleisch und Felle gehen an die Stämme der Ureinwohner in der Region. Die aber haben zudem seit 150 Jahren verbriefte Jagdrechte. Deshalb hat sich eins der Reservate jetzt bereit erklärt, Bisons aufzunehmen. Die ersten 55 wurden im Herbst mit großem Zeremoniell freigelassen. Das sollen mehr werden, sodass sie später nach Stammestradition gejagt werden können, statt das Fleisch aus dem Schlachthaus zu bekommen. Nur, die alten Jäger leben nicht mehr und deren Kunst ist fast vergessen.
Skinning the buffalo, cutting and quartering the meat, helping them get the meat and knowing that it's that energy's all going back to the tribe.
Wir lehren Büffel zu häuten, das Fleisch zu schneiden und haltbar zu machen. Alles in dem Wissen, dass diese Energie in die Stämme zurückfließt. eine Gruppe von Jägern, die sich Büffelbrücke nennen und zwischen Naturschutz und Rinderzüchtern Ausgleich schaffen, bringt den jungen Indianern die alte Kunst wieder bei. Auch um damit zu helfen, die alten Traditionen und spirituellen Rituale wiederzubeleben.
Arthur Landwehr berichtete über die Vermehrung der Bisons in den USA. Moore erhalten, das ist für den Klimaschutz existenziell, denn Moore speichern im Naturzustand gewaltige Mengen an CO2. Wenn sie trockengelegt werden, dann wird das Kohlendioxid nach und nach freigesetzt. Doch Moore bergen auch einen Rohstoff, auf den viele Gärtner setzen, um bessere Erträge zu erzielen. Es geht um Torf. Die meisten Gartenerden, die verkauft werden, enthalten Torf, doch es gibt auch Alternativen, wie sie ohne Torf gärtnern können. Dazu der Verbrauchertipp von Iris Milde.
Torf ist Boden, der aus dem Moor stammt. Torf wächst sehr, sehr langsam. 1 Zentimeter pro 100 Jahre sind das. Und man kann in so einem kleinen Stück Torf, in so einem kleinen Brikett, einen ganzen Wald derselben Fläche unterbringen, der 100 Jahre alt ist. Also so viel CO2, Energie und andere klimaaktive Gase stecken da drin.
Erklärt Maja Rottlepp vom Naturschutzbund NABU Deutschland. Beim Abbau von Torf werden enorme Mengen Klimagase freigesetzt, was den Treibhauseffekt verstärkt. Außerdem sind Moore Lebensraum für viele seltene und bedrohte Tierarten. 1/3 des in Deutschland für den Pflanzenbau verwendeten Torfs geht auf das Konto von Hobbygärtnern, so NABU-Gartenexpertin Maja Rottlepp.
Als Verbraucher kann man auf jeden Fall was machen, indem man die Erde kauft, die torffrei ist.
Inzwischen gibt es in vielen Bau- oder Gartenmärkten mindestens ein torffreies Produkt. Meist ist das allerdings etwas teurer als herkömmliche Erden mit Torf.
Eine Sache, worauf man auch noch achten sollte, ist, dass Bio-Erde nicht gleich torffreie Erde ist. Also wer auf Nummer sicher gehen möchte, der dreht den Sack um und schaut hinten auf die Inhaltsstoffe, ob denn wirklich kein Torf enthalten ist.
Oft sei es aber gar nicht nötig, neue Blumenerde zu kaufen, meint Stefan Wartenberg, Referatsleiter Zierpflanzenbau beim Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Also zum Beispiel bei Balkonkästen ist es eigentlich nicht erforderlich, dass Sie jedes Mal vollständig das Substrat austauschen. Sie sollten die Pflanzen, die keinen Zierwert mehr haben oder die vielleicht auch abgestorben sind, entfernen, vielleicht etwas auflockern, ein paar Nährstoffe ergänzen über eine Düngung und dann einen großen Teil des Substrates einfach weiterverwenden.
Im eigenen Garten kann problemlos auf Torf verzichtet werden, wenn man sich an die Faustregel hält, kein Halm verlässt den Garten. Gras, Laub, abgeschnittene Pflanzenteile, klein gehäckselte Äste, alles, was im Garten an organischem Material anfällt, kann kompostiert werden. Wichtig ist, dass die Bestandteile gut gemischt werden. Um den Stickstoffgehalt zu verbessern, kann man gern ab und zu etwas Dünger oder Hornspäne untermengen, rät Zierpflanzenexperte Stefan Wartenberg. Besonderer Tipp: Setzen Sie ab und an einen Regenwurm auf Ihrem Kompost aus.
Sie sind gut, wenn Sie in Kompost zwischendurch, so nach 1,5 Jahren, wenigstens einmal umsetzen. Dadurch wird er gemischt. Da werden Sie sehen, wer alles mitarbeitet. Und Sie liefern denen allen nochmal neue Verhältnisse, dass die Rotte beschleunigt wird. Und dann nach 2 Jahren vielleicht haben Sie dann einen guten Kompost.
Alte Blumenerde aus Balkonkästen oder Blumentöpfen kann zusätzlich zum Kompost in den Gartenbeeten untergegraben werden. Kniffliger wird es bei Stauden wie Azaleen oder Rhododendren, die sauren Boden lieben.
Wenn Sie in Ihrem Garten selber zum Beispiel eine Fichte haben oder einen Nadelbaum haben, dann können Sie das tun, was Sie sonst nicht dürfen und auch nicht sollten. Nämlich Sie können unter diesem Nadelbaum ein Stück von diesem Humus dort zusammenkratzen und das in die Pflanzgrube für den Rhododendron zum Beispiel mit einarbeiten.
Außerdem gibt es im Handel Spezialdünger und torffreie Spezialerden für verschiedene Kulturen, so Stefan Wartenberg, mit denen man auch gute Ergebnisse erzielen kann.
Gärtnern ohne Torf, das war der Verbrauchertipp von Iris Milde.
Georg Ehring war das mit den Umwelt- und Verbraucherthemen. Ein Dankeschön an ihn. Und damit geht der Vormittag im Deutschlandfunk auch zu Ende. Hier folgt gleich Deutschlandfunk der Mittag. Darin geht es unter anderem um das geplante drastische Epidemiegesetz für Nordrhein-Westfalen. Ein Hinweis noch auf den morgigen Vormittag. Da geht es dann um Corona ohne Pleite. Als Kleinunternehmer die Krise durchstehen in der Fläche, in der sie sich auch beteiligen können, dann wählen Sie wieder die 00800 446 4464 morgen Vormittag ab 10 Uhr. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich fürs Zu- und Hinhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwoch.